überlege, ich habe eigentlich keine spezielle Einleitung heute für meinen Predigttext. Ich möchte euch ein bisschen abholen. Es geht nicht um Glücksspiel, keine Angst. Ich möchte euch abholen. Wir werden jemand betrachten, der, glaube ich, durch sein Leben, durch sein Wirken, durch seinen Glauben, aber auch durch sein Versagen viel beigetragen hat und viel beitragen kann zu deinem Leben, zu deinem Glauben, dass du aus seinem Versagen lernst, nicht, dass wir die gleichen Fehler machen. Es ist eine Zeit, die, wenn man es metaphorisch beschreibt, eine Zeit, die sehr dunkel war, finster war. Das heißt, dieser Mensch hat gelebt in einer Zeit, wo die schlimmsten Zustände herrschten, wo das Böse regiert hat, viele von Gott abgefallen sind, ganz wenige übrig geblieben sind. Er hat irrtümlicherweise geglaubt, er wäre der Einzige, hat sich aber geirrt, Gott hat ihn da auch abgeholt. Manchmal geht es uns auch so, denkst, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist, ne? Der letzte Mohikaner. Und es ist eine Zeit, immer wenn es ganz, ganz finster ist, was passiert dann? Da scheint das Licht umso heller. Wenn du jetzt hier mit der Taschenlampe irgendwie leuchten würdest, würde es gar nicht auffallen. Es fällt nur auf, wenn es wirklich dunkel und düster ist. Und er ist so ein Beispiel für jemanden, der sich hat gebrauchen lassen von Gott, der wirklich Zeuge war. Unser Auftrag ist eigentlich, Zeuge zu sein. Ja. Und wir sind in der Zeit, geben uns nach Israel, das ist die Zeit, wo der Ahab regiert, oder eigentlich wird man sagen, die Isabel, da manche sagen die Isabel. Eigentlich regiert die Frau, ne? Ich sage jetzt erstmal nichts dazu, ne? Wir Männer schweigen jetzt einfach so kurz, und die Frau regiert. Aber hier regiert die Frau, und damit regiert Götzendienst, Bosheit. Das heißt, diese Frau steht eigentlich für einen Geist, der einmal Unzucht, aber auch der Macht, Machtmissbrauch. Ein Geist, der über Leichen ging, um ihre Ziele zu erreichen. Und das hat sie auch gemacht. Klar hat sie den Ahab missbraucht. Der Ahab hat sich hin da instrumentalisieren lassen. Und Gott hat in dieser finsteren Zeit auch einen Zeugen gehabt oder einen Mann, wisst ihr wahrscheinlich, der Elia. Der Elia, der hier gewirkt hat in dieser Zeit. Und ich möchte so einsetzen, werde einen etwas längeren Text lesen, weil es wichtig ist. Ich setze ein, der Elia, der kam zum Ahab, hat gesagt, es wird 3,5 Jahre nicht regnen, ne, weil du so gesündigt hast. Und der Elia musste dann fliehen. Und Gott hat ihn auf ganz übernatürliche Weise versorgt. Gott hat eigentlich, wenn man so die Geschichte, man muss es vielleicht mehrfach lesen. Aber wenn man so liest und du so mit deinem Verstand einschaltest, denkst du, das kann eigentlich gar nicht sein. Wie verrückt Gott hier gewirkt hat und was hier alles so passiert ist. Aber Gott wirkt manchmal ganz anders, als wir es vielleicht erwarten oder uns vorstellen möchten. Aber Gott versorgt. Und ich möchte einsetzen hier 1. Könige 17. Ist etwas längerer Text, deswegen dürft's nachschlagen. Ich lese aus Neues Leben, Übersetzung, Vers 10. Also macht er sich auf. Genau, ich muss noch, Gott hat ihn übernatürlich versorgt. Zuerst war er an diesem einen Bach und die Raben haben mit Fleischstücken versorgt. Also ganz verrückte Geschichte. Ne? Und der Bach versiegte plötzlich. Ne? Und dann, da setzt jetzt eigentlich ein. Man könnte jetzt fragen, die Frage kommt sicherlich nachher, wenn ich sie nicht vergesse, warum hat Gott nicht den Bach weiterfließen lassen? Er hat ja seine Macht schon demonstriert, ne, und auch seine übernatürliche Versorgung. Was hat's damit auf sich? Aber wir gehen nachher auf die Frage ein. Will euch jetzt nur ein bisschen neugierig machen. Also, ne, das nachdem der Bach versiegt war, machte er sich auf und ging nach Zapat. Gott hat ihm gesagt, ne, geh dahin, eine Witwe werde ich versorgen. Ganz, ganz verrückt übrigens, weil eine Witwe, die waren arm, die waren verachtet, die hatten überhaupt nichts zu sagen, hatten eigentlich auch kein Geld. Aber Gott sagt, mach dich auf. Also machte er sich auf und ging nach Zapat. Als er an den Toren der Stadt ankam, sah eine Witwe, die Holz auflas, und er rief ihr zu und fragte, würdest du mir einen Becher Wasser holen, damit ich trinken kann? Als er sich auf den Weg machte, es zu holen, rief er ihr nach, und bring mir bitte auch noch ein Stück Brot mit. Denk daran, Hungersnot, ne? Kein Regen, üble Zeit. Doch sie antwortete, so wahr der Herr, dein Gott, lebt, ich habe kein einziges Stück Brot mehr. Im Topf ist nur noch eine Handvoll Mehl und im Krug nur noch ein kleiner Rest Öl. Ich habe gerade ein paar Zweige gesammelt, um diese Mahlzeit zu bereiten für mich und meinen Sohn. Wir werden essen und sterben. Doch Elia sagte zu ihr, hab keine Angst. Geh und mach, was du gesagt hast, aber backe mir zuerst einen kleinen Laib Brot und bring ihn heraus. Dann backe für dich und deinen Sohn. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf wird nicht aufgebraucht werden, das Öl im Krug nicht zur Neige gehen, bis zu dem Tag, an dem der Herr dem Land Regen schickt. Sie ging los und tat, was Elia ihr aufgetragen hatte. Und sie, Elia und ihr Sohn, aßen viele Tage lang. Denn das Mehl im Topf nahm kein Ende und das Öl im Krug nicht zur Neige, wie es der Herr durch Elia versprochen hatte. Ganz verrückte Geschichte. Ich lese noch den nächsten Abschnitt, gehört dazu. Ich hoffe, ihr habt noch Geduld. Einige Zeit später aber wurde der Sohn der Frau des Hauses krank. Es ging ihm immer schlechter und schließlich hörte er auf zu atmen. Da sagte sie zu Elia, Mann Gottes, was habe ich mit dir zu schaffen? Bist du gekommen, um mich an meine Sünden zu erinnern und dann meinen Sohn zu töten? Aber Elia antwortete, gib mir deinen Sohn. Er nahm ihn ihr aus den Armen, trug ihn hinauf in das obere Zimmer, in dem er wohnte, und legte ihn auf sein Bett. Dann flehte er zum Herrn und sprach, Herr, mein Gott, warum bringst du Unglück über diese Witwe, die mich in ihr Haus aufgenommen hat und hast ihren Sohn sterben lassen? Und er warf sich dreimal über das Kind und flehte zum Herrn und sprach, Herr, mein Gott, lass das Leben in diesem Kind wieder zurückkehren. Der Herr erhörte Elias Gebet und das Leben kehrte in das Kind zurück und es wurde wieder lebendig. Elia nahm es und trug es vom oberen Zimmer hinunter ins Haus und übergab es seiner Mutter. Sieh, dein Sohn lebt, sagte er. Da sagte die Frau zu Elia, jetzt weiß ich bestimmt, dass du ein Mann Gottes bist und der Herr wahrhaftig durch dich spricht. Soweit diese Begebenheit. Vielleicht noch ein paar Worte zu den Umständen, um das noch ein bisschen zu veranschaulichen. Wo schickt Gott Elia hin? In die Heimat von Isebel nach Phönizien. So witzig, ne? Genau dahin, wo das Böse herkommt. Wir lesen an anderer Stelle. Ihr könnt euch vielleicht noch an den Predigt oder auch zumindest an den Text erinnern, wo Jesus die Syrophönizerin heilt, ne? Das war auch dort. Und wo die Bibel sagt, ne, es waren viele Witwen in Israel, aber nur von dieser Witwe, da hat Gott gewirkt. Vielleicht war Elia auch so der Erste für die Heidenmission. Aber interessant ist, Gott schickt ihn dorthin, eigentlich, wo das Böse herkam, und zu einer Witwe, eine Nicht-Israelitin, eine Heidin. Das ist was ganz Besonderes, eigentlich eine ganz verrückte Sache. Und doch kennt diese Frau, kennt Gott, und es sagt dein Gott, als wir es gelesen haben. Gerade in diesem heidnischen Ursprungsland. Elia ist auch jemand, der erinnert an die zwei Zeugen, die uns in der Offenbarung wieder begegnen. So wie Mose und Elia. Und sie stehen wirklich für gewisse Ausprägung von Wunder oder wie Gott eigentlich sich manifestiert. Ich möchte eigentlich so zwei Perspektiven hier aufzeigen. Das eine ist die Perspektive Elia, aus Elias Sicht, wie Gott ihn gebraucht als Zeugen, übernatürlich versorgt, auf ganz verrückte Weise eigentlich. Und Gott durch ihn wirkt. Und wo wirkt Gott? Nicht in Israel, nicht bei den Juden, sondern hier an dieser Witwe im heidnischen Land. Und die andere Perspektive, und dazu passt eigentlich auch der Titel, habt ihr euch vielleicht gefragt, was das bedeutet, alles auf eine Karte setzen, aus der Perspektive dieser Witwe. Zwischen Leben und Tod gab es nur dieses Versprechen Gottes durch Elia ausgesprochen. Manchmal ist es auch bei uns so zwischen Leben und Tod, zwischen dem, was Gott für dich hat an Überfluss und dem, was vielleicht in der sichtbaren Welt zu sehen ist, wie jetzt hier bei der Witwe. Ja, sie hatte nichts mehr zu essen, sie war dem Verhungern nah. Rein menschlich hatte sie keine Chance zu überleben. Und dazwischen stand eigentlich nur Gottes Wort. Dieses, wo Gott reinredet zu dieser Frau. Und bei uns ist es auch so. Gott redet in unsere Situation hinein. Und es hängt davon ab, wie du reagierst. Wenn die Witwe gleich gesagt hat, nö, mit dir möchte ich nichts zu tun haben, ich gehe jetzt heim, ist meine letzte Mahlzeit, dann sterben wir. Wäre diese Geschichte nicht weitergegangen oder Gott hätte dann anders für den Elia gesorgt. Aber diese Frau, diese Witwe, setzt alles auf eine Karte. Ja, sie setzt alles auf Gottes Wort. Und es war nicht mal ihr Gott, ist euch aufgefallen, dein Gott, ne? Vielleicht, wenn Gott dich gebraucht, ne, ich habe ja anfangs gesagt, Zeuge sein ist unser Auftrag, werden die Menschen erstmal deinen Gott wahrnehmen. Was sagt dein Gott zu dieser Situation? Was sagt dein Gott dazu, dass ich krank bin? Was sagt dein Gott, dass es mir schlecht geht? Kann dein Gott mir helfen? Sie nehmen dich wahr und deinen Gott. Wir sind gesandt als Botschafter Gottes in diese Welt. Wir sollen Salz und Licht sein. Und ich möchte euch hier nochmal sensibilisieren und Mut machen, dass du hier jemand repräsentierst, unseren wirklich König im Himmel. Nicht um dir Stress zu machen, sondern um dir Mut zu machen, das zu werden, was du bist, nämlich Sohn, Tochter Gottes. Und Gott gebraucht diesen Elia und Gott wird auch dich gebrauchen als Zeuge. Elia ist dieses Beispiel, Zeuge zu sein. Elia ist auch dieses Beispiel von, ich habe mir hier nur aufgeschrieben, Gott hilft irgendwie anders, ne? Das ist so eine verrückte Geschichte. Einmal Gott versorgt den Elia durch Raben, ne? Und plötzlich versiegt diese Quelle und es hört auf. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, du gehst deinen Weg mit Gott, alles läuft eigentlich soweit zufriedenstellend und plötzlich kommt ein Einbruch und es ist nichts mehr so, wie es vorher war. Wie reagieren wir? Geben wir Gott die Schuld? Der Elia, der hat nicht diskutiert und auch gesagt, Herr Gott, du hättest doch den Fluss weiterlaufen lassen können. Aber ich glaube, hier kommt Elia, lernt in der Abhängigkeit Gottes zu sein und zu operieren. Und ich glaube, Gott möchte auch bei uns, dass wir in dieser Abhängigkeit bleiben. Manchmal verändern sich Dinge und Gott versorgt plötzlich auf andere Weise. Oder Lebensumstände verändern sich. Dinge sind nicht mehr, wie sie vorher waren. Ich mag sowas auch nicht. Bei mir haben sich auch Lebensumstände verändert. Da werde ich euch vielleicht ein anderes Mal davon erzählen. Und ich mag das überhaupt nicht. Aber ich weiß, dass es richtet. Also ich kann natürlich erstmal jammern, sagen, ach, warum hast du es gut zugelassen, Gott? Ich kann lamentieren, ich kann diskutieren, mich vielleicht in meine Ecke verkriechen. Aber es wird dir nichts helfen. Du musst die Verantwortung dafür übernehmen, sagen, ja, Herr, ich nehme Verantwortung für mein Leben, für die Situation und ich vertraue dir, ne? Ich vertraue dir. Ja, wir sind Perspektive Elia, ne? Aus Elias Sicht. Ich vertraue meinem Gott und er hat's gut, weiß, meint es gut mit mir und weiß den richtigen Weg. Und Elia hört Gottes Wort und Gott sagt was ganz Verrücktes, ne? Geh in diese Stadt und eine Witwe wird dich versorgen. Eigentlich ist es total verrückt, wie Gott hier eingreift. Ich möchte euch Mut machen, dass Gott manchmal auf ja, Art und Weise handelt, wie wir es nicht verstehen oder wie wir es, wie soll ich sagen, nicht vermuten würden. Aber Gott handelt und Gott wird weiterführen und wird dich weiterführen und wird dich weiter versorgen, so wie er den Elia versorgt hat. Gott sagt, eine Witwe wird dich versorgen. Da möchte ich jetzt auch einhaken an dem Punkt. Viele haben ein Versprechen von Gott, eine Verheißung, ein Wort. Und was mache ich mit diesem Wort? Elia hätte jetzt hingehen können und sagen, ich gehe jetzt da nach Zapat, jetzt warte ich bis, gut, eine Witwe kam auch, ne, die hat er gesehen, aber er wird aktiv hier. Darauf möchte ich hinaus. Er sagt jetzt nicht, ich setze mich dahin und warte, bis mir eine Witwe kommt und mich abholt und mich einlädt. Nein, er wird aktiv. Er lädt sich ein bei der Witwe, ne? Eigentlich unverschämt, ne? Noch das letzte Brot wegessen. Er lädt sich ein. Aber hier der Punkt. Werde aktiv, wo Gott dir eine Verheißung gegeben hat, ist es dein Job zu vertrauen und eigentlich jetzt umgekehrt, ne? Was sagt Elia, jetzt habe ich, wechsle ich die Perspektive zu dieser Witwe. Fürchte dich nicht. Hab keine Angst. Ja, zwischen Leben und Tod, ne, zwischen eigentlich Gottes Verheißung, dem, was so sichtbar scheint, steht Gottes Wort. Und du musst auf Gottes Wort gehen. Du musst diese Verheißung dir zu eigen machen. Ja, auf dein Wort hin, sagt Petrus. Mein Verstand sagt mir, Fischen da ist Quatsch, ne? Also mein, auch ein beruflicher Verstand, aber auf dein Wort hin. Dieses Rema-Wort, ja, was Gott dir gegeben hat, darauf bauen. Das hat der Elia gelernt. Er war abhängig und er war gehorsam. Ja, er macht sich auf, ne, und spricht auch diese Witwe direkt an und wird dadurch auch Zeuge, ne? Sie sagt, dein Gott, sie nimmt es wahr, das, was er glaubt. Ich kann euch versichern, da wo du lebst und webst, oder wo du arbeitest, die Leute nehmen wahr, was du glaubst oder nicht glaubst. Positiv wie negativ. Ich höre öfters, oder das eine oder andere Mal, nicht öfters, wenn ich irgendwas vielleicht Dummes gesagt habe, dass du sowas sagst, ne? Und dann, ouch, ne? Oder auch andersrum. Ich glaube, wenn jemand mich kennt oder wenn du jemanden wirklich kennenlernen möchtest, dann frag die Kollegen, wo jemand täglich arbeitet. Die wissen, wie du tickst und wie du drauf bist. Oder deine Frau. Oder deine Partnerin. Das heißt, du wirst wahrgenommen. Du hast eine gewisse Ausstrahlung. Und ich möchte jetzt wieder auf diesen Punkt Zeuge kommen. Du bist als Botschafter, Sohn Gottes, berufen und auch in dieser Botschafterrolle drin. Salz und Licht. Du darfst das sein. Und wenn du deine Berufung als Sohn, Tochter entfaltest, wirst du Licht sein. Du wirst anders sein. Ja, du wirst vielleicht anders reagieren, eine andere Meinung haben. Aber ich möchte dir Mut machen, anders zu sein. Jesus-mäßig zu leben. Viele passen sich an, weil sie denken, ach, ne, das tun alle so oder ja, nicht auffallen. Ich kann mich an eine Situation erinnern in meinem Berufsleben. Da war jemand, der war, hatte ein sehr forsches Auftreten, war richtig cool, wird man vielleicht sagen. Keiner hat auch getraut, den irgendwie so in Schranken zu weisen. Ne? Der war so jemand, mit dem man sich nicht unbedingt anlegt, aufgrund seines Auftretens. Und wir hatten ein Thema, ist jetzt auch egal, welches Thema, also nicht, dass ich es vergessen hätte, aber möchte darauf jetzt nicht eingehen. Und dann sagt er das, ja, ich mache das halt so, weil alle das machen. Ne? Oder und ich habe gemerkt, jetzt muss ich irgendwas dazu sagen. Sage ich jetzt was angepasst? Naja, ist halt so, ne? Oder sage ich jetzt das, was wirklich, wo ich meine Stellung, meine Meinung vertrete? Also jetzt, ich habe damals natürlich nicht in der Bewusstsein so, ja, ich bin jetzt der Botschafter meines Gottes, ne? Und jetzt muss ich. Du bist es, ne? Ob du dir dessen bewusst bist oder nicht. Und ich habe gesagt, nee, ich sehe das anders. Ja, hat mich Überwindung gekostet. Der war stark, der war cool. Keiner hat sich getraut. Ich habe aber meinen Standpunkt klar gemacht. Und plötzlich, ja, du hast eigentlich recht, ne? So, huff, ne? Nicht so. Ich möchte dir Mut machen, sei anders. Zwar anders in dem Sinne, das was Jesus-mäßig, ja, anders als, das ist oft anders als die Welt. Und du wirst erstaunt sein, die Leute, ich glaube, sie warten darauf, dass sie wirklich dieses Licht bekommen, dieses Salz. Jetzt zu der Witwe. Ich möchte auch nicht so lange machen. Mir sind ein paar Punkte wichtig. Wir werden nachher noch Abendmahl halten. Es sind so zwei Dinge, die mir absolut wichtig sind. Die Witwe ist total am Ende. Ja, nur Gottes Wort steht zwischen Leben und Tod. Und Elia spricht zu ihr, fürchte dich nicht, ne? Pack zuerst mir was, ne? Diese Witwe tut es so. Sie gibt Gott oder Elia die höchste Priorität. Sie gibt das, was sie eigentlich zum Leben hat, das Letzte, was sie hat, gibt sie hin. Und was geschieht daraus? Gott vermehrt es. Gott vermehrt es. Aber was ist der Punkt? Alles auf eine Karte setzen. Ja? Das ist jetzt keine Aufforderung, nach Baden-Baden zu fahren. Ach so, das Bild ist weg. Und dann so kurz ins Gebet gehen, denken, 19, alles auf Rot, 19. Ne? Nein, sei mutig, alles auf Jesus zu setzen für uns. In so einer Situation gibt es vielleicht nur entweder oder diese Option. Vielleicht sind wir nicht ganz so verzweifelt. Ich sage immer, lass es nicht dazu kommen, dass du ganz verzweifelt bist, sondern mach es schon vorher. Alles auf Jesus setzen. Und Gott hört es, vermehrt es. Er vermehrt hier und der Elia wirkt hier auch als ja, Botschafter. Übernatürliche Versorgung. Und ich möchte deswegen der zweite Abschnitt. Hier erstmal gibt sie das, was sie hat. Das bisschen, was sie hat, komplett hin. Was ist diese zweite Passage? Ihr Sohn stirbt. Schreckliche Situation. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal ein Kind verloren hat. Es ist schrecklich. Was sagt die Frau? Was habe ich mit dir zu schaffen? Du, vielleicht war da auch Sünde in ihrem Leben. Sie bringt es damit in Verbindung. Wo eine Sünde ist, dass Sünde sollt oder die Folge von Sünde ist immer Tod. Wir wissen es nicht bei der Frau. Auf jeden Fall das Kind stirbt. Und was sagt Elia? Vielleicht nochmal kurz einhaken beim Elia. Ne, er betet. Ne? Und Jakobus spricht von Elia, er war ein Mensch, so wie wir, mit unseren Empfindungen. Und er betete, und es regnete 3,5 Jahre nicht. nimmt Elia als Beispiel für Gebet. Elia nimmt den Sohn, was sagt er aber zu der Witwe? Fand ich auf jeden Fall bezeichnet oder hat mich angesprochen. Gib mir deinen Sohn. Der war tot. Gib mir deinen Sohn. Für mich ist es so, auf der einen Seite gibt sie das, was sie hatte, und jetzt gibt sie das, was sie nicht mehr hatte, was tot war. Ich möchte dir und uns Mut machen, gib Gott auch das, deine Verluste. Gib Gott auch das, was in deinem Leben tot ist. Jesus kam, um Sünde, wo Sünde ist, bringt sie immer Tod mit sich. Sünde, das Ergebnis von Sünde, von Trennung von Gott ist Tod. Jesus kam, um Leben zu bringen und für die Sünde zu sterben. Bring auch die Bereiche, wo du getrennt bist von Gott oder vielleicht getrennte Wege gegangen bist, wo tot sind. Da lass dir das zeigen, wo manchmal brauchen wir eine Weile, das zu identifizieren, wo du merkst, da komme ich nicht weiter. Gibt es auch Jesus hin, diese Bereiche. Und er wird es lebendig machen. Er wird es lebendig machen, so wie bei dieser Frau. Und Elia kämpft für diesen Sohn. Er nimmt ihn in sein Kämmerchen oben, betet und bringt ihn zurück. Wir wissen nicht, wie alt er war, aber man konnte ihn noch auf Händen tragen. Das sind die Punkte, die mir heute wichtig sind. Jesu hat den Preis bezahlt, um dir Leben zu bringen. Ich möchte uns heute Mut machen, wirklich auch nicht nur alles hinzugeben, was wir haben oder was wir scheinbar haben, auch hier in diesem Beispiel war dieses alles, war nicht viel. Ne? Das, was du hast, gib es Gott hin, und auch das, was du nicht hast. Vielleicht sind Bereiche, wo Verletzungen da sind, wo du nicht weitergekommen bist. Was immer es sein mag in deinem Leben, gib es auch Jesus hin, dass er es lebendig machen kann. Und ich möchte uns jetzt einladen zum Abendmahl, auch unter diesem Zeichen einmal, denk daran, dass wir berufen sind als Zeugen, dass wir vielleicht neu lernen, in diese Abhängigkeit hineinzukommen, wie der Elia, uns gebrauchen zu lassen. Und Elia, was tut er? Er betet. Da passieren wahnsinnige Sachen, aber was tut er eigentlich? Er betet. Ne? Er betet nur, in Anführungszeichen. Ich habe mal gehört, und das hat mich ermutigt, dass es wichtig ist, für Kranke zu beten. Wir haben nicht die Garantie, wenn ich bete, ich sage es jetzt von mir, ich kann nicht die Garantie geben, dass Gott auch heilt. Ne? Ich sowieso kann nicht heilen. Aber ich habe die Aufgabe, die Pflicht zu beten, diese Person zu Jesus zu kommen. Und was ich mir auf jeden Fall wünsche, ich möchte, dass diese Person, für die ich bete, auf jeden Fall Gottes Liebe spürt. Ich glaube, das ist so der wichtige Punkt. Deswegen möchte ich euch Mut machen. Betet, gibt nicht auf. Egal für welche Situation, wo Gott dich als Zeuge gebraucht. Ne? Und ich kann euch fast versichern, ich bin selber jemand, der in manchen Situationen Angst hat, außerhalb der Gemeinde, denkst du, aber Gott gebraucht dich, auch bei den Kollegen, wo du sagst, was, du bist krank, ich werde für dich beten. Ne? Es wird dich Überwindung kosten. Also, ich weiß nicht, also mich hat es Überwindung gekostet, sorry, ich will jetzt nicht dich einreden, vielleicht hast du da kein Problem, ich habe ein Problem damit gehabt, aber ich weiß, Gott hat es gesegnet. Wo ich gesagt habe, ja, ich bete für dich oder ich bete für deine Partnerin oder deinen Partner. Ich bete für diese Situation oder ich denke in Gebet an dich. Lass dich gebrauchen als Zeuge und sei mutig, fürchte dich nicht. Dann wieder aus der Perspektive der Witwe. Setz alles auf die eine Karte, die Jesus heißt. Was auch immer deine Situation ist, wir halten das Abendmahl zu meinem Gedächtnis, was er getan hat. Und was hat er getan? Er hat die Sünde besiegt, den Tod besiegt, Freiheit gebracht. Und in diesem Sinne, lass dir vom Heiligen Geist zeigen, lass dir von Gott zeigen, wo habe ich noch etwas, was tot ist oder etwas, was ich nicht hergebe. Und auch wie bei der Witwe, sie hätte eh nur einen Tag davon leben können. Ne? Viele geben Gott etwas nicht her, wo eh langfristig überhaupt kein Leben bringt, was sie eh nicht behalten können. Deswegen gib Gott, was du hast, weil er wird es vermehren. Und gib Gott auch da, wo du Verluste hast, wo Dinge, ja, ich sag's auch metaphorisch, gib Gott dein totes Kind, was immer das für dich bedeutet. Gib es ihm, dass er Leben hineinbringen kann. In diesem Sinne möchte ich euch einladen,